Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Triathlon-Podcast für clevere Athletinnen und Athleten. Nachdem wir in den letzten Wochen einige Trainingsphilosophien durchexerziert haben, wollen wir uns in Zukunft mehr verschiedenen Trainingsmethoden widmen. Das heißt, wir besprechen, wie kann man das Training sinnvoll und effektiv strukturieren und geben dir dafür natürlich Tipps, warum man das macht und wann und wie und überhaupt. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
So, Schorsch, der Kaffee steht bereit, das Skript ist fertig. Wollen wir loslegen?
Ja, dafür sind wir da. Die Pyramide besprochen und das polarisierte Training. Manchmal denkt man im Internet, da gibt es auch polarisiertes Training, weil der Meinungsaustausch fast schon so ist wie, Lotta guckt mich fragend an. Wir haben einige Modelle besprochen und wir könnten tatsächlich wahrscheinlich noch 2 Monate weitermachen und alle möglichen anderen Modelle besprechen, weil es gibt natürlich auch 8-Zonen-Modelle. Es gibt auch die tollen Zonenmodelle mit 5a, 5b, 5c. ich glaube, wir haben jetzt die grundsätzlich wichtigsten besprochen. Und man kann es vielleicht auch anders beschreiben, als Lotta das im Intro gemacht hat. Wir gehen jetzt mal auf die ganzen Schlagworte ein, die immer so durch die Gegend geworfen werden. Weil das ist ja immer, heute macht man ja kein Grundlagentraining mehr, sondern es ist ein Lit-Training oder ein Hit-Training oder Fatmax oder Sweet-Spot-Training. Das hört sich ganz toll an. Weil,
ja, also, und noch viel wichtiger sind die VO2-Max-Intervalle, die hast du jetzt vergessen.
Ja,
also,
überhaupt
wie kann
die
VO2-Max-Workouts rauslassen.
Also, und überhaupt die VO2-Max hochbringen, aber Sweet-Spot hört sich einfach süß an. Ich hatte früher auch immer einen Sweet-Spot, der war meistens dann mittags oder nach dem Abendessen. Da gab es dann auch immer so einen Sweet-Spot auf dem Teller. Sehr sweet, spot on und dann direkt auf die Hüften. Hatte also nichts mit Training zu tun, sondern mit Süßigkeiten. Aber was ja auch so ein Punkt ist, ist eben dieses Schwellentraining. Und das hat nichts mit der Türschwelle zu tun, sondern das hat was mit, und das haben wir noch gar nicht besprochen und das wird auch in den nächsten Wochen garantiert nochmal auf unserem Podcastplan landen, das hat ein bisschen was mit den Abläufen in unserem Körper zu tun. Habe ich
das
gehört.
Das ist jetzt ganz grob gefasst, ja. Also ich glaube, wir haben ja schon immer mal wieder anklingen lassen, dass es eine aerobe und eine aerob-anaerobe Schwelle gibt. Das sind die zwei verschiedenen Schwellen, die wir kennen. Und die werden eigentlich meistens dadurch voneinander unterschieden, wie sich das Laktat an dieser Schwelle verhält. Laktat wiederum ist gar nicht so böse, wie man immer denkt, sondern eigentlich nur ein Nebenprodukt bei der Produktion von Energie.
Es ist ja eigentlich deswegen auch irgendwie ein Thema, weil man es eben als einen Marker entdeckt hat, mit dem man bestimmte Bereiche einteilen kann. Weil das ist ja eigentlich der Punkt, warum wir dieses Laktat, also klar, wenn ich Intervalle mache und ich merke, dass meine Beine einfach keine Kraft mehr haben und nur noch wehtun, dann weiß ich schon auch, okay, da ist jetzt Laktat und noch ein paar andere Sachen da. Aber im Endeffekt kommt es ja eigentlich immer so oft so zur Sprache, weil wir da in der Leistungsdiagnostik oder in der Erforschung der Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers hat ja irgendjemand mal dieses Laktat quasi oder anhand dieses Laktats unter anderem diese Schwelle festgelegt, die wir heute besprechen.
Ja, genau. Also ich glaube, das haben wir auch die letzten Male schon öfter mal erwähnt, dass das Laktat halt eigentlich immer da ist, auch wenn wir gar nicht trainieren.
Genau.
Aber zu den Zeiten, wo wir trainieren, kann es sein, dass es immer mehr wird. Mhm. Und wenn es zu viel wird, dann kann es unsere Leistung begrenzen. Das heißt, wir können dann irgendwann nicht mehr so hart rennen, laufen, schwimmen und Radfahren, wie wir es eigentlich in dem Moment gerade machen.
Ja, genau. Genau, und das ist eigentlich auch so, dass der erste Punkt. Im Endeffekt ist aber ja auch nicht nur, dass zu viele Laktat dran schuld, dass wir nicht mehr so schnell laufen können, sondern auch die zu wenige Luft. Wir kriegen ja dann manchmal auch zu wenig Luft. So,
Ja, genau. Also normalerweise brauchen wir halt Sauerstoff, um überhaupt Energie umzusetzen. Also sowohl Kohlenhydrate als auch Fette können zusammen mit Sauerstoff in ATP, also Adenosintriphosphat, umgewandelt werden. Und das ist sozusagen sowas wie eine Art Geldmünze. Und mit dieser Geldmünze kann man sich dann Energie kaufen. Also es ist wie so ein Zwischenspeicher für Energie, den wir halt überall nutzen können. Und also meistens wird ATP einfach mit Energie frei gleichgesetzt. Ist ja auch für uns vielleicht jetzt nicht so relevant.
Ja.
Genau, und je mehr Sauerstoff da ist, umso mehr Fett können wir verbrennen. Und deshalb ist der Sauerstoff eben extrem wichtig, gerade bei den niedrigen Intensitäten.
Ja, und
Und
das, ja, bitte.
genau, wenn nicht mehr viel Sauerstoff da ist, dann entsteht vor allem viel Laktat, weil dann nämlich ganz viele Kohlenhydrate bzw. Glykogen umgewandelt wird. Und Laktat ist da so ein Nebenprodukt. Und wenn davon zu viel in der Zelle sich ansammelt, dann steigt. Nein, jetzt trete ich ins Fettnäpfchen. Jetzt muss mir jemand sagen, wie war das nochmal mit sauer und basisch? Also die Zelle wird dann zu sauer, wandelt sich in ein saures Milieu. Und ich glaube, sauer ist. Da sinkt der pH-Wert oder steigt der pH-Wert? Oh mein Gott, das hatte ich
Jetzt hast du
irgendwann mal
ein Fass
in
aufgemacht.
Chemie.
Ja.
Genau, also auf jeden Fall verändert sich der pH-Wert so sehr, dass dann es nicht mehr möglich ist, diese Leistung in dem Maß aufrechtzuerhalten.
Ja, und der Punkt ist jetzt, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, wir haben sehr viel Fett. Also Fett ist auch bei Leuten, die gar nicht dick sind, extrem viel vorhanden. Das ist auch evolutionär bedingt, ne? Früher hat Fett einfach warm gegeben, aber viel wichtiger, früher wie heute ist Fett einfach ein guter Energielieferant. Da steckt super viel Energie drin. Jetzt im Vergleich zu Kohlenhydraten ist halt doppelt so viel Energie drin. Und wir können da 1, 2 Kilo am Körper gut speichern, ohne dick auszusehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 2 Kilo hätten, dann könnten wir einfach mit diesen 2 Kilo sehr weit uns fortbewegen. Man sagt so, dass jeder Mensch so plus minus mindestens so viel Fett am Körper hat, dass er 10 Marathondistanzen damit laufen kann. Also wir könnten locker 300 bis 500 Kilometer weit laufen mit diesen Fettreserven. Die Sache ist halt die, dass wir Sauerstoff im Körper brauchen, um aus diesem Fett Energie zu gewinnen. So, also das ist ein großer Vorteil, weil wenn wir halt uns so bewegen, dass wir genug Sauerstoff haben, dann geht uns die Energie nicht aus. Also dann ist, jetzt mal abgesehen von den Schmerzen, die man da vielleicht hat und anderen Problemen, ist für uns alle Marathon oder Langdistanz kein Problem, weil die Energie hätten wir im Körper. So. Und jetzt da kommt diese Schwelle. Also das ist der Punkt, an dem wir die größtmögliche Leistung erbringen können, ohne dass sich Laktat im Blut anreichert. Das bedeutet, das ist der letzte Punkt, an dem es unser Körper noch schafft, genauso viel Laktat abzubauen, wie aufgebaut wird. Wenn wir darüber raus sind, dann reichert sich eben das Laktat an, dann wird es immer mehr und wenn es zu viel wird, dann geht nichts mehr. So, das ist jetzt auch der Grund, warum diese Schwelle dann so wichtig ist. Und da kommen wir gleich dann auch nochmal drauf. Die Schwelle ermitteln, das ist also der nächste Punkt, der ist also nicht, dass ich das jetzt ernst meine, aber für viele sagt die Uhr schon, wo die Schwelle liegt. Wer schon mal ein intensives Training gemacht hat und mit einer Garmin-Uhr trainiert, der hat hinterher gesehen, die Uhr sagt, neue Schwelle erkannt. 2 Minuten 5. Also nicht, dass jemand wahrscheinlich hier mit dabei ist, bei dem die Schwelle so weit unten liegt, aber so, das ist so, da kommt man vielleicht in Berührung mit der Schwelle, über die wir heute sprechen, ohne sie überhaupt zu kennen.
Ja, genau.
Ja.
Ich möchte jetzt noch ein kleines bisschen klugscheißen, sorry. Aber mir fallen natürlich immer wieder sehr viele Stichworte ein, wenn du da das so erklärst. Und wir müssen auf jeden Fall ganz klar unterscheiden zwischen der aeroben Schwelle, die liegt weiter unten, und dieser anaeroben Schwelle. Also bei der aeroben Schwelle ist es so, dass man zum ersten Mal merken kann und messen kann, dass Laktat ein bisschen mehr wird. Weil das ist ja immer da, aber wie gesagt, es wird halt immer mehr aufgebaut, wenn man halt wenn man Kohlenhydrate umwandelt, ohne dass Sauerstoff dabei ist. Und bei einer höheren Intensität, da kommen wir dann an die anaerobe Schwelle und da ist es normalerweise so, dass der Abbau und die Produktion von Laktat sich so gerade noch so die Waage halten. Und wenn man dann so minimal über diesen Punkt hinausschießt, dann steigt diese Laktatkurve exponentiell an und es wird immer, immer, immer mehr Laktat.
Ja.
Es sei denn, wir reduzieren das Tempo wieder oder nehmen die Intensität raus und sorgen dafür, dass wieder mehr Sauerstoff in die Zellen kommt und dann können wir das Laktat auch wieder abbauen. Ja. Also es ist kein irreversibler Prozess, wir können das auch wieder umkehren. Aber ja, wir kennen diese Werte von der Uhr, wenn wir es richtig hinterlegt haben. Bei mir war nämlich zum Beispiel irgendwie, warum auch immer, ein manueller Wert hinterlegt. Und dann sagt die Uhr nicht nach jedem Training, deine Schwelle ist jetzt neu und so, sondern die sagt mir halt immer irgendeinen falschen Wert, den ich irgendwann aus Versehen da mal eingetragen habe. Also einfach nochmal nachschauen, ob ihr das vielleicht ändern könnt in eurer Garmin, falls es euch interessiert.
Mhm, genau, ja. Über diese ganzen Prozesse, die da ablaufen, sprechen wir auch nochmal. Aber das Wichtigste ist halt jetzt, die anaerobe Schwelle ist für uns eben ein Punkt, über den wir nicht rausgehen sollten, wenn wir vorhaben, noch lange unterwegs sein zu wollen. So, dafür müssen wir aber wissen, wo dieser Punkt ist. So, und das ist für Profiathleten oder auch vielleicht für Leute, die semi-professionell schon sehr lange so einen Sport betreiben, wohl auch möglich nach Gefühl. Also die können sehr genau sagen, wann sie quasi in Anführungsstrichen zu intensiv laufen und über die Schwelle raus sind. Das ist natürlich sehr praktisch und wer das kann, das ist wunderbar. Für Leute, die das nicht können, gibt's halt jetzt mal abgesehen von der Garmin-Uhr, die ich nicht für so zuverlässig halte. Gibt es vier Möglichkeiten, das zu messen.
Kleiner Funfact nebenbei, soweit ich weiß, hat Daniela Rief das immer nur über ihren Puls angegeben. Also die hat es quasi auch nach Gefühl und Puls bestimmt, wo sie an der Schwelle ist. Aber jetzt kommen wir endlich zu den vier verschiedenen Möglichkeiten, die Schwelle zu ermitteln. Soll ich sie kurz einmal nennen oder?
Ich würde vielleicht nicht alle vier, sondern erstmal eins nach dem anderen. Das erste ist ja quasi der Laktattest. Über Laktat haben wir jetzt schon gesprochen. Wenn man das natürlich misst, dann sieht man ja, wie das ansteigt.
Ganz genau. Und da gibt es eben so eine relativ stereotype Kurve, die vor allem eben Leute, die sich sehr damit auseinandersetzen, sehr gut interpretieren können. Also Menschen, die zum Beispiel ein Leistungsdiagnostiklabor haben, die haben ja täglich damit zu tun. Die können dann sehen, okay, hier ist der erste Laktatanstieg und da plötzlich geht die Kurve so krass hoch, da genau ist die Schwelle.
Ja, gibt da mittlerweile ja auch ganz gute Software, die dann, da muss man nur Werte eintragen und dann wird einem das berechnet, wenn man ein bestimmtes Testprotokoll eben abarbeitet. Das heißt halt für den Athleten oder die Athletin immer, dass sie einen Stufentest machen müssen, immer schneller laufen jetzt zum Beispiel auf dem Laufband und dann wird halt immer wieder Blut genommen und dann sieht man, wie sich das entwickelt und dann kann man eben da sehen, so da ist es. Wir haben ja auch schon angesprochen, dass das ein bisschen mit Sauerstoff zu tun hat. Also wenn wir zu wenig Luft kriegen, auch schon über die Schwelle raus sind. Und das heißt aber dann im Umkehrschluss eben auch, dass man über die Luft, die man ausatmet, auch darauf schließen kann, welche Energiestoffwechsel im Körper ablaufen. Und das macht man sich zunutze, wenn man eine Spiroergometrie macht. Also da misst man dann eben, was wird eingeatmet und wie viel wird eingeatmet, was wird ausgeatmet, wie viel wird ausgeatmet. Also Sauerstoff rein, CO2 raus. So. Und dann kann man darüber eben auch bestimmen, wo eben die aerobe und wo die anaerobe Schwelle ist.
Genau, also das nennt man auch Ventilatory Threshold oder ventilatorische Schwelle. Ventilator kennen wir, hat irgendwas mit Luftzirkulation zu tun. Also da geht es um den Gasaustausch. Und die erste Schwelle, die wir da besprochen haben, ist Lactate Threshold, also Laktatschwelle. Die liegen sehr nah beieinander, diese beiden Schwellen. Und man kann natürlich, wenn man beide Tests gleichzeitig macht, das wirklich sehr exakt feststellen, wo die liegen, physiologisch gesehen. Aber möglicherweise gibt es da eben auch kleine Abweichungen.
Ja, genau. Aber das sind zwei eigentlich sehr zuverlässige Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die man auch, also muss man ein bisschen investieren, die man aber auch privat machen kann. Also wenn man ein Laktatmessgerät hat, dann kann man tatsächlich so einen 30-Minuten-Test machen. Also da kann man zum Beispiel auf eine Bahn gehen oder kann man sich auch auf dem Laufband machen. Dann läuft man da 10 Minuten. Also man braucht eigentlich im Vorfeld so eine Geschwindigkeit, an der man sich orientieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Uhr-Vorhersage hat, also wenn die Uhr sagt, hier liegt deine Schwelle, könnte man zum Beispiel diese Pace nehmen. Also sagen wir mal, wenn das eine 4:30 ist, dann könnte man einfach 10 Minuten 4:30 laufen. Dann nimmt man einmal ein Sample und misst den Laktatwert im Blut und läuft dann nochmal 20 Minuten dieselbe Pace weiter. Und misst dann nochmal. Und wenn der Laktatwert nicht mehr als ein Millimol gestiegen ist, dann ist man quasi richtig. Er darf nicht mehr als ein Millimol steigen. Wenn er doch mehr steigt, müsste man quasi den Test wiederholen. In möglichst demselben Setting, also nochmal ausgeruht. Könnte man zum Beispiel eine Woche später vielleicht nochmal machen oder 2 Tage später, je nachdem, wie das passt. Und dann müsste man halt langsamer laufen.
Genau, vielleicht nochmal, um die Hintergründe davon zu verstehen. Wir wollen ja herausfinden, an welchem Punkt das Laktat genau gleich bleibt. Also es wird nicht mehr, es vermehrt sich nicht, obwohl es permanent neu produziert wird. Also es wird gleichzeitig produziert und wieder abgebaut. Und das soll sich eben die Waage halten. Das nennt man Maximum Lactate Steady State. Also Steady State ist quasi der Punkt, wo sich theoretisch nichts ändert an dem Laktat, an der Laktatkonzentration, obwohl natürlich viele Prozesse passieren, die da so ein bisschen gegenläufig sind. Und wir suchen eben diesen Maximallaktat Steady State durch diesen 30-Minuten-Test, geht natürlich nicht nur beim Laufen, sondern auch beim Radfahren. Ja, das ist halt dann so eine Annäherung über einen Feldtest, wo man eben versuchen muss, kann ich diese Intensität wirklich so lange aufrechterhalten, ohne dass das Laktat eben stark ansteigt? Und ja, das kostet eben auf jeden Fall Zeit und Schweiß. Und meines Erachtens hängt das vielleicht auch ein bisschen von der Laufökonomie ab. Also klar, wenn man jetzt nicht so einen ökonomischen Laufstil hat, dann kostet einen wahrscheinlich dieses Laufen an der Schwelle sehr viel mehr Energie, und dann kann es sein, dass das Laktat eben deswegen schon sehr viel schneller ansteigt, als man denkt. Dann muss man eben beim nächsten Mal nochmal Tempo rausnehmen, das nochmal langsamer machen und nochmal überprüfen. Es kann auch sein, dass man das 3, 4 Mal machen muss. Also es ist auf jeden Fall nicht so ganz unaufwendig. Aber es kostet im Vergleich jetzt zum Laktat, Test oder zur Spiroergometrie im Labor nur halt nur das Laktatmessgerät, wobei das ist jetzt auch nicht so ganz günstig.
Ja,
Also
aber je öfter man dann den Test macht, umso günstiger wird es dann, ne?
genau.
Also wenn man das halt jede Saison macht oder so, dann lohnt sich das schon. Der Vorteil ist halt, dass man darüber jetzt auch nicht unbedingt eine Software braucht, weil du hast nur zwei Messungen und du hast halt ja einen sehr einfachen Versuchsaufbau quasi. Du musst nur gucken, dass die zweite Messung halt nicht zu weit von der ersten weg ist und das kannst du halt über das Tempo steuern. Und ja, ich denke mal, wenn man das erste Mal gemacht hat oder wenn man dann mal darüber wirklich seine Schwelle ermittelt hat, werden Tests später auch nicht mehr so schwer. Weil wenn man jetzt nicht also wenn man jetzt mal von Saison zu Saison trainiert und im Training bleibt, dann ist es schon so, dass man wahrscheinlich dann im nächsten Jahr die Schwelle nicht so weit davon weg ist. Also wenn man die einmal bestimmt hat, dann kann man wahrscheinlich im nächsten Frühjahr sehr schnell wieder den richtigen Wert finden und muss da nicht wieder 5, 6 Mal testen oder so. Von daher ist das eine Möglichkeit. Es gibt noch eine vierte Möglichkeit, die ist natürlich auch nicht mehr ganz so genau, aber noch einfacher für einen selber zu machen. Und das ist ja immer die Sache. Je weniger so ein Test kostet und je mehr ich den quasi in Eigenregie durchführen kann, umso weniger genau ist er. Aber man muss am Ende auch überlegen, wie genau muss er tatsächlich sein. Es gibt eben die Möglichkeit, das noch über einen FDP-Test zu machen. Also den klassischen, den man vom Fahrradfahren kennt. Es gibt ja da auch ein Testmodell zum Laufen. Wir haben da auch einen Artikel zu diesem FDP-Test. Ich verlinke den einfach in den Shownotes hier. Dann kann man da reingucken. Da sind auch tolle Rechner drin. Dann kann man die Werte einfach eingeben und kriegt seine Zonen raus. Und da kann man dann wirklich ohne Messgerät, ohne irgendwas, also man braucht einen Pulsgurt dafür und man muss halt sich quälen können, aber das muss man bei allen Tests. Und dann da kann man das darüber eben auch so annähernd bestimmen.
Genau, nochmal, um zu erklären für alle, die jetzt noch nie einen FTP-Test gemacht haben oder sich fragen, was soll das denn sein? FTP steht für Functional Threshold Power. Also es ist ursprünglich schon eher fürs Rad gedacht, weil man dort eben einen Wattmesser oder einen Powermeter hat und das eben gut mit der Leistung messen kann. Und da geht es eben auch um die funktionelle Schwelle. Also wie lange halte ich 20 Minuten aus bei dieser Intensität und dann zieht man letzten Endes bei der Berechnung dann nochmal 5% ab, um auf einen Wert zu kommen, der eben dieser Schwelle nahe kommen soll. Und ja, je nachdem, wie erfahren man da ist und wie gut man sich pushen kann und so weiter, ist es genauer oder auch nicht so genau. Aber für ganz, ganz viele Trainingspläne ist die FTP eigentlich die Grundlage. Also oftmals werden auch die Zonen anhand der FTP berechnet und nicht anhand des Maximalpulses oder so. Und also wenn ich jetzt mich an die Zeiten von Zwift und Co. erinnere, ich fahre jetzt nicht mehr bei Zwift, aber auch bei ganz vielen anderen Trainingssoftwares ist es ähnlich. Da geht es immer darum, wo liegt denn deine FTP? Das ist der wichtigste Wert, den man immer eingeben muss, wenn man da irgendwie einen Trainingsplan anfängt oder so. Und da gibt es auch andere Tests, die nicht so lange dauern und nicht ganz so belastend sind, um die FTP herauszufinden. Die sind dann natürlich noch ungenauer. Aber letzten Endes wird da eben sehr, sehr viel Wert draufgelegt auf die FTP. Vielleicht können wir später nochmal eine Folge darüber machen, wie gut oder nicht gut die FTP ist. Aber jetzt sind wir ja erstmal beim Schwellentraining.
Ja, genau. Und wir wissen jetzt ja auch, wie man diese Schwelle berechnen oder ermitteln kann oder ermitteln lassen kann. Jetzt stellt sich die Frage, wofür brauche ich das denn? Also du hast es gesagt, es hängt ja alles damit zusammen, um Trainingszonen auch zu ermitteln. Also es geht jetzt bei diesen Tests, also man hat dann zwar die Schwelle, man kann aber darüber hinaus eben auch andere Sachen ermitteln. Das heißt, dafür ist schon gut, aber dieses Schwellentraining an sich, bei dem man eben um diesen Wert rum trainiert. Wofür kann man das einsetzen? Ist dann quasi die nächste Frage. Weil es macht ja keinen Sinn, dieses Schwellentraining zu machen, wenn es einem für das Ziel, das man anpeilt, gar nichts hilft. Und das ist irgendwie auch ein Stück logisch, ne, wenn man so kurz drüber nachdenkt. Es ist ein Bereich, in dem man schon sehr intensiv unterwegs ist, noch nicht so intensiv, dass man eben quasi sich völlig verausgabt, aber man ist schon stark unterwegs und läuft halt auch immer Gefahr, wenn man es nicht genau pacen kann, dass man in den Bereich geht, wo einem die Energiereserven aufgefressen werden. Und das sind ja eher schon Distanzen, die eher kürzer sind.
Genau, also man sagt ganz grob, dass man diesen Laktat-Steady-State erreicht, wenn man jetzt zum Beispiel einen 10 Kilometer Lauf oder einen Halbmarathon macht, also irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich deine persönliche Steady State, je nachdem, wie gut du bist. Mhm. Also je besser du bist, dann liegt es mehr an der Halbmarathonzeit und wenn du nicht so gut bist, dann eher an der 10-Kilometer-Zeit, aber so zwischen 60 und 90 Minuten ungefähr. Und das sind halt eben so die Distanzen, die man ja zum Beispiel auch bei einer Sprintdistanz braucht. Also ja. Eine Sprintdistanz dauert je nach Höhenprofil auch so zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden, manchmal vielleicht auch ein bisschen länger, manchmal vielleicht sogar auch eher kürzer.
Ja, genau.
Und in diesem Bereich ist es extrem sinnvoll, auch vorher mal Schwellentraining zu machen, um den Körper dran zu gewöhnen. Wie immer ist Training ja dazu da, um also wenn man trainiert, dann wird genau das, was man trainiert, meistens besser. Und wenn man die Schwelle trainiert oder die FTP trainiert, dann wird die FTP besser oder die Schwelle höher. Und genau das möchte man ja natürlich erreichen.
Ja, und also
auf den kurzen Distanzen macht es auf jeden Fall Sinn, sowas mit einzubeziehen.
Ja, genau. Und deswegen macht es auch Sinn, dieses Training 4 bis 6 Wochen vor dem Wettkampf mit einzubinden. Also man kann das Training auch immer dahin so ein bisschen verändern. Also man muss jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich dann Schwellentraining machen, sondern man kann ja die Intervalle verlängern und die Intensität rausnehmen, je nachdem. Aber also in dem Bereich, eben direkt vor dem Wettkampf, macht es auf kürzere Distanzen Sinn oder kann es Sinn machen. Anders sieht es zum Beispiel aus, wenn man halt auf längere Distanzen geht. Also für eine Langdistanz an der Schwelle unterwegs zu sein, ist wahrscheinlich nicht ratsam.
So, das macht man wahrscheinlich nur beim Schwimmen und danach gar nicht mehr.
Ja, wenn man das kann. Also ich mache das ja noch nicht mal beim Schwimmen, weil ich auch froh bin, wenn ich da überhaupt quasi drüber komme. Aber ja, man versucht da schon eher mit einer niedrigeren Intensität unterwegs zu sein. Und nutzt deswegen Schwellentraining auf Mittel- und Langdistanz oder vielleicht auch auf Marathon eher weiter weg vom Wettkampf. Also da kann man dann ein paar Monate vorher das vielleicht machen, um da nochmal einen gewissen Reiz zu setzen. Wenn man jetzt von VO2 Max-Intervallen herkommt, dann macht Schwellentraining zwischendrin vielleicht Sinn und dann geht man vielleicht eher in Richtung Sweet-Spot-Training, um da eben auch wieder wettkampfspezifisch sich vorzubereiten. Aber da kommen wir in anderen Folgen nochmal drauf. Das heißt, einfach gesagt, wenn du dich auf kurze Distanzen vorbereitest, macht Schwellentraining Sinn. Ansonsten vielleicht eher die Finger davon lassen oder weit weg vom Wettkampf.
Ja, da kommt dieses Stichwort, was du gerade genannt hast, nämlich die Spezifizität, die wettkampfspezifische Art sozusagen, ins Spiel. Wir sollten natürlich Trainingspläne immer so aufbauen, dass sie zum Wettkampf hin immer mehr so werden, wie das, was wir im Wettkampf dann auch abliefern müssen. Und wenn der Wettkampf kurz und intensiv wird, dann müssen wir eben kurz vorm Wettkampf auch kurz und intensiv trainieren. Wenn der Wettkampf aber sehr, sehr lang und eher bei moderater Intensität stattfindet, dann sollten wir eben in den Wochen vor dem Wettkampf auch mehr so trainieren, wie das, was dann erforderlich ist.
Ja, genau so sieht das aus. Und das sind die Gründe, warum man das Training machen soll. Der Benefit ist, also der Vorteil ist eben, dass man sich gerade auf die kurzen Distanzen mit dieser Art von Training gut vorbereiten kann. Wir haben jetzt zum Beispiel über das Polarized Training gesprochen, wo man eigentlich noch in intensiveren Bereichen trainiert. Also wir haben ja das 5-Zonen-Modell gehabt. Man kann jetzt grob sagen, Schwellentraining ist Zone 4. So, bei Polarized Training machen wir die intensiven Sachen viel mehr in Zone 5. Das heißt, wir bewegen uns hier mit einer niedrigeren Intensität, die eben auch den Vorteil hat, dass wir nicht ganz so lange uns erholen müssen wie bei Zone 5, weil es nicht so belastend ist. Das ist einer der Vorteile und wie soll man das sagen? Also vereinfacht gesagt, wir gewöhnen unseren Körper dran, bei der höchstmöglichen Belastung eben unterwegs zu sein, ohne uns da völlig zu verbrennen. Was natürlich so Sachen trainiert wie, dass wir ja nicht, also es ist immer teilweise echt schwer, vom Englischen dann aufs Deutsche zu kommen, dass wir die Belastung oder die Ermüdung besser ertragen oder nicht so schnell ermüden. Also wir ermüden nicht so schnell, aber der Körper kann auch die Ermüdung besser wegstecken, wenn er das eben trainiert hat.
Genau, also die wirklich hochintensiven Sachen machen uns wirklich extrem K.O. Die geben uns manchmal den Rest. Eventuell hast du das auch schon mal gemerkt nach so einem harten Training, wenn du dich nicht gut verpflegt hast, dass du dann den Rest des Tages eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen warst und auch nicht mehr im Haushalt helfen konntest oder einkaufen oder was auch immer. Und ähnlich ist das eben auch mit der Zone 4 oder mit dem Schwellentraining. Das ist auch schon sehr belastend, aber nicht ganz so belastend wie eben Zone 5. Und wenn wir das öfter mal machen, dann gewöhnt sich der Körper halt mehr oder weniger dran und kann damit besser umgehen. Und was außerdem noch passiert ist, dass die sogenannten Fast-Twitch-Muskelfasern, also wir haben zwei verschiedene Formen von Muskelfasern, die Fast-Twitch, also die schnell zuckenden, und die Slow-Twitch, also die langsam zuckenden Muskelfasern. Die langsamen sind quasi für die Ausdauer gut, die schnellen natürlich eher für Sprints und spritzige Sachen. Und diese Fast-Twitch-Muskelfasern werden quasi umgewandelt, wandelt in Slow-Twitch-Muskelfasern, können dann den ausdauernden Fasern mithelfen. Und dadurch hat man eben generell mehr Muskelmasse zur Verfügung, die hilft, eben diese Intensität aufrechtzuerhalten.
Ganz, ganz speziell gesagt, lernt quasi also diese schnell zuckenden Muskeln lernen quasi mehr Energie aerob, also mit Sauerstoff, zur Verfügung zu stellen. Und das ist jetzt auch eigentlich genau das, was wir mit dem Schwellentraining erreichen wollen. Wenn wir jetzt sagen, die Schwelle liegt bei 4 Minuten. Also wir können bei 4 Minuten verhältnismäßig lange unterwegs sein,
Du meinst vier
weil
Minuten pro Kilometer.
ja, eine Pace von 4 Minuten ist
Ja.
immer 4 Minuten pro Kilometer. Die Schwelle liegt immer bei Pace pro Kilometer, also 4 Minuten. Dann ist es so, dass wir eben an dem Punkt können 4 Minuten eine Vierer-Pace laufen, es wird kein Laktat angereichert. So, und wenn wir das jetzt trainieren und unseren Körper darauf besser quasi konditionieren, dann schaffen wir es im Idealfall, diese Schwelle zu verschieben. Also ein einfaches Beispiel wäre, nach 6 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen Training, wie auch immer, liegt die Schwelle nicht mehr bei einer Vierer-Pace, sondern bei einer 3,50er-Pace. Das bedeutet, ich kann 10 Sekunden schneller auf einen Kilometer unterwegs sein und habe trotzdem noch denselben Steady State. Also ich bin 10 Sekunden schneller, aber mein Körper reichert immer noch nicht dieses Laktat an. Also es wird produziert und es wird abgebaut und es bleibt im Gleichgewicht. Aber ich habe es halt geschafft, meinen Körper zu trainieren und kann 10 Sekunden schneller laufen, was natürlich auf den Zehner 100 Sekunden Zeitverbesserung sind. Das kann eine neue Bestzeit sein. So.
Ja.
Und das ist im Endeffekt das Ziel, das wir erreichen wollen mit diesem Training.
Ja, als Pendant dazu beim Radfahren würden wir natürlich dann unsere FTP zum Beispiel in diesem Moment verbessern. Nach, keine Ahnung, dem 12 Wochen FTP Build Me Up Plan oder was auch immer, wie die immer heißen, würde dann wahrscheinlich der FTP-Wert steigen. Das heißt, im Prinzip genau dasselbe wie beim Laufen, dass wir eben nicht schneller laufen, sondern schneller Radfahren könnten oder aber mehr Watt pushen an dieser Schwelle.
Genau. Ja, also es geht einfach um eine Leistungsverbesserung, die sich dann eben darüber erkennbar macht. So. Oder man eben so nachvollziehen kann. Wenn man dann im nächsten Test oder im nächsten Wettkampf am Anschlag sehr viel weiter laufen kann, sehr viel schneller laufen kann, dann hat das Schwellentraining auch tatsächlich seinen Zweck erfüllt.
Absolut, genau. Jetzt haben wir über die Vorteile des Schwellentrainings gesprochen und was uns das bringen kann. Aber die Nachteile sind schon zum Teil ein bisschen angeklungen. Natürlich ist es eine sehr belastende Einheit. Je nachdem auch, wie lange man dieses Schwellentraining macht oder wie viel Zeit außer in dieser Einheit eben dem Schwellentraining gewidmet wird. Man macht ja nicht, man fängt ja nicht an, sofort an der FTP zu fahren, sondern man macht erstmal ein Warm-up. Dann macht man vielleicht Schwellenintervalle. Das heißt, man fährt nicht die ganze Zeit durch und dann macht man einen Cooldown. So, je mehr Zeit man in diesem Bereich verbringt, umso mehr Glykogen oder Kohlenhydrate, die gespeichert sind im Körper, gehen natürlich flöten oder werden verbraucht. Mhm. Und das merkt man dann meistens auch im Nachhinein. Ich habe es ja schon angesprochen, man fühlt sich einfach sehr K.O. Mhm. Das heißt, für diese Einheiten braucht man wirklich einen guten Verpflegungsplan. Dafür muss man ordentlich auch Kohlenhydrate in die Getränke packen oder vorher auch gut gegessen haben. Und es kann eben auch sein, dass hinterher die Regeneration verzögert ist. Das merken natürlich ältere Athleten noch umso stärker als jetzt jemand mit 20 oder so. Aber du solltest nach dem Schwellentraining am nächsten Tag nicht gleich wieder Intervalle machen oder irgendwas richtig Hartes, sondern dann eher was Regeneratives oder eben im Grundlagenbereich. Mhm. Das wirst du wahrscheinlich merken, weil die Beine einfach schwer sind.
Ja, und es ist ja auch so, man merkt da meistens auch hinterher, erstmal unter Umständen den ganzen Tag K.O., braucht mehr Schlaf. Wenn man den Schlaf dann nicht bekommt, dann leidet einfach die nächste Einheit drunter. Egal, in welchem Bereich die gelaufen werden soll, man kann es dann meistens nicht so, wie wenn man ausgeruht wäre.
Genau. Die andere Sache ist natürlich, dass das Schwellentraining extrem anstrengend ist. Und es ist aber auch nicht so ganz trivial herauszufinden, an welcher Stelle jetzt die Schwelle wirklich ist. Also wie gesagt, man muss entweder Geld in die Hand nehmen und mal so einen Test machen im Labor. Oder man muss viele verschiedene Tests machen, um wirklich ganz genau herauszufinden, wo ist denn jetzt dieser maximale Laktat-Steady-State. Mhm. Und das kostet eben Zeit. Und wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann kann es eben sein, dass man halt zum Beispiel zu hoch oder zu intensiv trainiert. Dann ist es kein Schwellentraining mehr. Hat dann wiederum andere Effekte und auch andere Nachteile. Also ist dann noch belastender für den Körper. Oder aber es ist halt zu niedrig. Und dann ist man auch nicht in dem richtigen Bereich unterwegs und trainiert auch wieder andere Dinge. Also es ist schon relativ wichtig, dass man an der Schwelle oder so maximal 5% um die Schwelle rum trainiert.
Mhm. Und 5% sind halt nicht viel. Also es ist, wenn man bei einer Pace mit einer GPS-Uhr ist es teilweise schon schwer, das irgendwie zu finden. Deswegen ist auf jeden Fall wichtig, wenn man das machen möchte, dass man einen sehr guten Wert seiner Schwelle hat, damit man eben auch an der Schwelle trainieren kann, weil sonst, und da kommen wir sicher die nächsten Tage auch nochmal dazu oder die nächsten Folgen, macht man vielleicht gar kein Schwellentraining, sondern Speedspot-Training und da entwickelt man sich halt in eine andere Richtung, die man unter Umständen jetzt als Athletin oder Athlet auf der Sprintdistanz gar nicht so entwickeln will. So, das ist eben der Nachteil. Aber das ist es dann eigentlich auch schon. Also wenn man gut Bescheid weiß, dann ist es eigentlich keine schlechte Möglichkeit, Leistung aufzubauen oder die Leistung zu verbessern über die kurzen Distanzen. Aber wenn man jetzt natürlich sagt, ich will auf den kurzen Distanzen sowieso nicht schnell sein, dann muss man sich überlegen, wie man es ins Training einbaut oder ob man es überhaupt macht. Zum Schluss wollten wir vielleicht nochmal drauf kommen, wie soll denn die Einheiten aussehen, die man da so macht? Du hast gerade schon was von Warm-up und Cooldown gesagt, aber wie sollten denn die Intervalle aussehen, die man da machen soll?
Ja, das hängt natürlich von der Disziplin ab. Also wir können das theoretisch in allen drei Disziplinen machen, sogar beim Schwimmen könnte man das machen. Aber je länger die Intervalle sind, umso mehr bringt es natürlich auch oder umso mehr spürt der Körper das dann auch. Man kann aber die Intervalle eben auch staffeln. Also dass man fängt vielleicht erstmal mit 5 Minuten Intervallen an und verlängert die dann nach und nach. Und dann macht man halt irgendwann zum Beispiel beim Laufen 3x8 Minuten. 4x8 Minuten wäre so quasi das High-End-Schwellentraining beim Laufen mit 2 bis 4 Minuten Pause zwischendrin. Also 4 mal 8 Minuten, dann hat man schon 32 Minuten insgesamt im Schwellenbereich zugebracht. Und das ist schon recht anspruchsvoll. Beim Laufen ist es einfach durch die, dadurch, dass man da so extrem viel Muskelmasse benutzt und es ja eben auch auf ein bisschen auf den Laufstil ankommt, wichtig, dass man das splittet. Auf dem Rad könnte man theoretisch diese Schwellenintervalle auch länger ausdehnen und sagen, ich mache jetzt 3 mal 10 Minuten oder ich mache sogar 3 mal 15 Minuten oder so, dass es insgesamt dann bis zu 45 Minuten werden, weil man beim Rad ja auch andere Muskeln rekrutiert und es nicht ganz so drauf ankommt, wo man eventuell noch weitere Energie verpulvert. Mhm. Also bei einem schlechten Laufstil verliert man halt einfach sehr viel Energie. Mhm. Genau, also so zum Beispiel 5 mal 8 Minuten bei 95 bis 100% der FTP mit 2 bis 4 Minuten Pause wären jetzt auf dem Rad auch so ein typisches Beispiel.
Mhm.
Und dann gibt es auch beim Schwimmen wäre das möglich, aber da macht man das dann natürlich nicht in so einer langen Form, sondern halt eher so 10 mal 200 Meter in deiner 1000 Meter Pace. Also müsstest du halt vorher mal einen 1000-Meter-Test schwimmen. Mhm. Ist auch nicht ganz easy, also das auch vom Kopf her durchzuhalten und da sich richtig zu pacen. Und dann macht man eben diese 10 mal 200 Meter mit zum Beispiel 30 Sekunden Pause oder so. Also gar nicht so lange Pause, aber dann auf die Dauer summiert sich das natürlich.
Ja, man merkt so oder so.
Am Belastung.
Mhm. Ja. Ja, genau. Das ist übrigens alles Wissen, das wir auch gerade in unser Racing-Team packen. Also ich habe es schon angeteasert, wir bauen unser Racing-Team um. Da wird in Zukunft sehr viel mehr Trainingswissen und Trainingsunterstützung reinfließen. Wir bringen unsere Trainingspläne gerade auch in App-Form, dass man die dann direkt aufs Smartphone oder auf die Uhr bekommt. Und ja, natürlich wird es da auch regelmäßig Sessions geben, in denen wir über Trainingswissen sprechen. Vielleicht auch noch ein bisschen tiefer, als wir das im Podcast machen. Ein bisschen genauer, ein bisschen spezifischer auf die Anforderungen der Teammitglieder auch, weil wir dann das wahrscheinlich nicht im Podcast-Format machen, sondern in einem Meeting oder in einem Webinar-Format, wo man natürlich Fragen stellen kann und seine eigenen Fallbeispiele mit reinbringen, wie man das auch bei sich selber macht oder was für Problematiken man hat. Deswegen, ich packe den Link zum Racing Team unten in die Podcast-Beschreibung rein. Schaut euch das mal an. Da gibt's im Moment so einen Infomailer. Da kann man sich draufsetzen. Da gibt's dann Infos, wann wir starten und was es da alles dann zu finden gibt. Es wird auf jeden Fall ein großer Community-Bereich mit Forum, also mit Austauschmöglichkeit für alle Mitglieder. Mit mehr Trainingswissen, mit vielen, vielen Trainingsplänen und dann auch natürlich mit der Möglichkeit, zum wöchentlichen Meetup mitzukommen, wenn wir unter der Woche immer fahren oder wenn Leute von uns bei Wettkämpfen starten, dann kann man entweder mitstarten oder an der Strecke stehen und mit anfeuern. Also das Racing Team wird eine On- und Offline-Veranstaltung werden.
Ganz genau, also am besten sofort mal den Link auschecken und lieber jetzt als gleich beitreten.
Ja, beitreten geht noch nicht, aber auf den Infomailer schreiben kann man sich, dann weiß man direkt Bescheid, wenn das geht.
Genau, also wir bereiten natürlich jetzt im Hintergrund ganz viele Dinge vor und das wird eine große Sache.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, für heute war es genug Trainingswissen. Draußen scheint die Sonne, geht noch spazieren, genießt den angehenden Frühling. Ich glaube, das Training wird besser in den nächsten Tagen und Wochen.
Ja, Training geht ja immer draußen drinne überall.
Aber es ist schöner mit Sonne und höher und wärmeren Temperaturen.
Das stimmt, okay.
Ja, alles klar. So sehe ich das jedenfalls. Aber ich bin ja auch der Warmduscher bei uns hier im Team, ne?
Ja,
ich sag da jetzt nichts dazu. Alles klar. Aber dann sind wir durch. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid, dabei wart. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dann.
Ciao, ciao.